Theorie auch empirisch nutzen, von der Theorie Jeopardy. Heute ist aber noch einmal sozusagen was los. Nämlich, wir kümmern uns heute um die Ordnung des Regierens, die Kritik. Und was machen wir da? Ist die Nickel irgendwas? Ja, das ist doch super. Stopp. So. Da hat sich wieder eine kleine Episode ausgewählt. Ja. Wie gesagt, so, ich erzähle Ihnen kurz den Hintergrund. Das ist Arthur Dent auf der prähistorischen Erde gelandet. Und Sie wissen vielleicht, dass dann von Kack, also dass sozusagen die Urmenschen aussterben, weil ja dieses Raumschiff da landet, wo die ganzen Telefonisten, Versicherungsmakler und so weiter drin sind, die ihr eigener Heimatplanet loswerden wollte. Jedenfalls sterben deswegen sozusagen die Urmenschen aus. Und Arthur Dent ist ziemlich alleine auf der Erde und hat seit Jahren mit niemandem mehr gesprochen. Jetzt passiert Folgendes. Arthur dreht sich um und starrt nach oben. Hoffnung keimt in ihm auf. Rettung, des Schiffbrüchigen sehnsüchtigster Traum, ein Raumschiff. Und während er noch so guckte, während er starrte und aufgeregt nach oben starrte, schwebte lautlos und ohne viel Tamtam ein langes silbernes Raumschiff heran, dessen lange Beine von einem präzisen technischen Ballett entfalteten. Eine lange Gestalt erschien als Silhouette in der Lupe. Du bist ein Trottel, Dent, sagten sie schlicht und einfach. Sie sah fremdartig aus, sie war von ausgesprochen fremdartiger Länge, hatte einen ausgesprochen fremdartig flachen Kopf, ausgesprochen fremdartige kleine schlitzige Augen. Sie trug verschwenderische, in Falten gelegte goldene Gewänder mit einem ausgesprochen fremdartigen Muster auf dem Kragen und hatte eine bleiche, graugrüne, fremdartige Haut, die jenen strahlenden Schimmer besaß, wie ihn die meisten graugrünen Gesichter nur mit viel Übung und sehr teurer Seife zustande bringen. Arthur starrte sich verdutzt an. Die Gestalt betrachtete ihn gelassen. Arthurs erste Anwandlung von Hoffnung und Ängstlichkeit waren sogleich von Erstaunen überwältigt worden und alle möglichen Gedanken kämpften in diesem Augenblick um die Benutzung seiner Stimmbänder. Sagte er. Bah, ha, setzte er hinzu. Ra, ro, wa, wer, brachte er endlich heraus und versank in brütendes Schweigen. Jetzt merkte er, dass er, solange er sich erinnern konnte, kein Wort mehr zu jemandem gesagt hatte. Das fremdartige Wesen runzelte kurz die Stirn und zog etwas zu Rate, was wie eine Art Klemmblock aussah. Arthur Dent? Fragte es. Arthur nickte hilflos. Arthur Philip Dent fuhr die fremdartige Gestalt in seiner durchdringenden Kläffen fort. Ja, bestätigte Arthur, du bist ein Trottel, wiederholte die fremdartige Gestalt. Ein richtiges Arschloch. Das Wesen nickte sich bestätigend zu, setzte ein ausgesprochen fremdartiges Häkchen auf seinen Klemmblock und kehrte rasch wieder zu seinem Raumschiff zurück. Sagte Arthur verzweifelt. Red nicht so mit mir, kläffte das fremdartige Wesen. Es schritt die Rampe hoch, kroch durch die Luft und verschwand im Raumschiff. Das Schiff schloss sich, es begann tief und pulsierend zu brummen. Aber, rief Arthur und rannte hilflos darauf zu. Warte doch mal, rief er. Soll denn das heißen? Was? Warte doch mal. Das Schiff stieg in die Höhe, als lasse es sein Gewicht wie ein Mantel zu Boden fallen und blieb für einen Moment zögernd in der Luft hängen. Dann schoss es sehr sonderbar in den Abendhimmel hinauf. Es flog durch die Wolken, die es einen Moment lang kurz hell aufleuchten ließ und dann war es weg. Und Arthur, der hilflos einen kleinen Tanz aufführte, stand mitten in der Unermesslichkeit des vielen Landes alleine da. Was? Kreischte er. Was? Herr, was? Komm sofort zurück und sag's nochmal. Es war niemand da, der ihn hören oder mit ihm hätte reden können. Das fremdartige Raumschiff donnerte bereits auf die oberen Schichten der Atmosphäre zu, hinauf in die entsetzliche Leere, die ungeheuer wenigen Dinge in diesem Universum gibt, voneinander trennt. Die Geschichte handelt natürlich von Wowbagger, einer der bekanntesten Nebengestalten im Anhalter des Galaxis, und das ist der unendlich Verlängerte. Es ist ein Unfall passiert und Wowbagger ist deswegen unsterblich geworden und hasst seine eigene Existenz so sehr, dass er beginnt, das Universum zu hassen und einen Plan fasst, um irgendwie die Unendlichkeit zu überleben. Und der Plan ist, dass er in alphabetischer Ordnung jeden Einwohner der Galaxis nacheinander beleidigt. Übrigens kommt er mehrfach zu Arthur Dent. Aber das ist eine andere Geschichte und um die geht es uns heute nicht. Aber so ungefähr kann man sich vielleicht auch vorstellen, wie normale Individuen begonnen haben, internationale Institutionen wahrzunehmen. Nämlich sie fühlen sich von ihnen als Trottel beschimpft und haben keine Ahnung, was da eigentlich mit ihnen passiert, wer das eigentlich ist. Ja? Und darum kümmern wir uns heute, sozusagen, wenn wir die Seite der Kritik angehen, also die Wowbagger-Seite, wenn Sie so wollen. Was heißt das genau? Ich habe ihn dahinter, deswegen muss ich jetzt andauernd klicken, die Geschichte von Wowbagger gelegt. Das heißt sozusagen, die Folien können Sie es nachlesen. Ich wollte es noch nicht alles in der Vorlesung haben. So, heute also, mit einem ganz berühmten Zitat beginnen wir, wo Herrschaft ist, da ist auch Widerstand, ein berühmtes Zitat von Foucault. Das ist sozusagen ein bisschen heute unser Leitthema. Also, wir beschäftigen uns zunächst mit der aufkommenden Kritik an Global Governance, das heißt an internationalen Institutionen. Transnationale Protestbewegung ist dahinter mehr als die kritische Globalisierungsbewegung, die wir wahrscheinlich alle kennen. Worum geht es eigentlich? Also vertreten diese Akteure, die hier Kritik äußern, eine ähnliche Kritik? Haben sie ähnliche Ziele? Und wie können wir das eigentlich fassen? Ich stelle Ihnen kurz zwei Ansätze vor, von denen man viel hört. Politisierungsansatz, der sogenannte Resistance-Ansatz. Und dann schauen wir mal, wie sich das theoretisch einordnet. Das sind vor allem kritische Theorien. Und hier kommen die alten Marxisten wieder zu neuen Ehren, denn da ist ein geballtes Erbe zu verzeichnen. Kritische Theorien kann man ganz grob gesprochen auf den Punkt runterbrechen. Es geht um Theorie als Herrschaftskritik. Theorie will nicht mehr etwas erklären, das da ist, sondern sie will etwas aufdecken und zu seiner Veränderung hinwirken. Das gucken wir uns genauer an. Und wir schauen uns dann eine Variante davon an, nämlich neokantianische Ansätze und wie sie sich in der kritischen Governance-Forschung äußern. Drittens, wo steht die Idee heute? Wie gesagt, heute haben wir unsere letzte inhaltliche Sitzung, das heißt, wir versuchen so ein bisschen zu resümieren. Was ist heute eigentlich IB? Und ganz zum Schluss, Vorbereitung auf das Final, das ja nicht mehr lange hin ist. Und da habe ich gedacht, gucken wir mal, was Sie da so erwarten könnte, damit Sie eine Ahnung haben, wie Sie sich vorbereiten können. Okay, aber fangen wir wie immer von vorne an. Kritik an Global Governance, was ist damit eigentlich gemeint? Was man am häufigsten wahrnehmen kann, sind natürlich diese Art von Massenprotesten. Ja, bei Kontext internationaler Verhandlungen oder Gipfeltreffen. Und eines der berühmtesten, wo das wirklich richtig aufgetreten ist, waren zum Beispiel die Mai-Verhandlungen. Also die Verhandlungen gegen ein multilaterales Investitionsabkommen, das die OECD-Staaten schließen wollten und das dann aufgeweitet worden wäre für die gesamte WTO. Und als das sozusagen diese Pläne bekannt wurden, gründete sich ein transnationales Netzwerk von vielen sozialen Bewegungen und NGOs und brachte eben diese Mai-Verhandlungen zu Fall. Also im Grunde genommen endete es damit, dass Frankreich bekannt gab, dass es sich von den Verhandlungen zurückziehen wollte und nicht bereit war, ein solches Abkommen zu unterzeichnen. Damit war Mai gescheitert. Das gilt sozusagen als einer der ersten Erfolge transnationaler Massenproteste. Ja, die Mai-Verhandlungen. Am bekanntesten, und das kennen Sie bestimmt, ist natürlich Battle of Seattle 1999, was so ein bisschen als die mediale Geburtsstunde der kritischen Globalisierungs- oder auch alternativen Globalisierungsbewegung gesehen wird. Dazu machen wir gleich noch ein bisschen was. Und ebenfalls sehr bekannt geworden sind natürlich im Zuge des Irak-Feldzuges von 2003 die riesigen Antikriegsdemos, die in vielen europäischen und auch amerikanischen Städten zeitgleich stattgefunden haben. Mehrere hunderttausend Menschen auf die Straße brachten. Man kann aber auch sagen, dass diese Antikriegskundgebung gerade 2003 selbst von der globalisierungskritischen Bewegung ausgegangen sind. Aber das ist gar nicht so wichtig. Aber was man sehen kann, ist plötzlich, dass sozusagen internationale Phänomene, internationale Institutionen und Politiken selbst Massenproteste auslösen. Es wird eben nicht mehr in Berlin gegen die deutsche Regierung protestiert, wenn wir so wollen, sondern es wird inhaltlich dagegen gegen die G8 demonstriert. Oder es wird eben in Göteborg gegen die WTO protestiert. Also internationale Institutionen, nicht mehr nur nationale Institutionen. Und man sieht ja auch schon die Demand Public Voice. Keilhabe wird eingeklagt. Ja? Wie das am bekanntesten, und es wird häufig gerade zu Synonym damit betrachtet, ist natürlich die alternative Globalisierungsbewegung. Es ist schade, dass es so unklar wird. Naja, egal, ich fand das ganz schön. Just say no to the WTO, Carnival Against Cattle, in Seattle 1999. Das handelte sich hier um die dritte Ministerkonferenz der WTO und man versuchte nämlich eine neue Handelsrunde, die sogenannte Millenniumsrunde, anzustoßen. Im Zuge dieser Ministerkonferenz kamen mehr als 50.000 Menschen nach Seattle, um zu protestieren und um diesen Gipfel zu blockieren. Und nicht nur in Seattle gab es diese Massenproteste, sondern zeitgleich wiederum, also an dem gleichen Tag, fanden auch weltweit große Protestaktionen statt, zum Beispiel in vielen europäischen Hauptstädten. Viele von diesen Protesten, das dann auch sehr berühmt geworden, war in der Tat Karneval. Eine bestimmte Taktik von sozialen Bewegungen, die sich eben mit Straßentheater, Aufführungen, grotesker Überzeichnung von Kritik beschäftigt. Und es wirkt alles sehr bunt, lebendig und blumig. vielleicht kam es dann eben auch zu gewalttätigen Ausschreitungen, darum eben auch der Ausdruck Battle-Offsphäre. Was hier gemeint ist, ist vor allen Dingen Gewalt gegen Objekte, also es geht vor allem darum, dass es zu Brandanschlägen und ähnlichen gegen Stores einzelner großer Ketten kam, wie McDonalds, Starbucks, ja, was Sie sich da so denken können. Es gab sehr viele Verhaftungen, es gab natürlich auch Zusammenstöße zwischen Protestierenden und der Polizei. Und es gab vor allem eine unglaublich große mediale Aufmerksamkeit. Also tatsächlich, dass Fernsehsender ihre Programme umgestellt haben, um darüber zu berichten. Deswegen eben auch immer diese Idee, dass der Battle of Seattle, also die dritte Ministerkonferenz der WTO, tatsächlich die mediale Geburtsstunde der globalisierungskritischen Bewegung ist, obwohl diese viel, viel älter ist. Sie hat nichts da gewonnen. Aber so wurde sich vielleicht ihrer selbst tatsächlich bewusst, dass sie eine Bewegung ist und dass sie etwas Gemeinsames hat. Der Gipfel selbst ist ohne Ergebnis geblieben, wird häufig als Erfolg der globalisierungskritischen Bewegung gefeiert. Das ist aber Blödsinn. Denn dass der Gipfel ohne Ergebnis liegt, lag vor allem daran, dass sich die Entwicklungsländer nicht bereit erklärt haben, die Forderungen der entwickelten Länder zuzustimmen innerhalb der Ministerkonferenz. Wenn man sagen kann, es war die mediale Geburtsstunde der globalisierungskritischen Bewegung oder alternative Globalisierungsbewegung, heißt das noch lange nicht, dass es sehr einfach war, von einer Bewegung zu sprechen. Das ist auch bis heute nicht. Sie sehen das schon am Namen. Als diese Bewegung aufgekommen ist, als sie das erste Mal diskutiert wurde, hieß sie normalerweise immer Antiglobalisierungsbewegung. Und auch innerhalb der Bewegung gab es diesen Namen Antiglobalisierung. Es brach dann sehr viele Diskussionen darüber aus, was man eigentlich sei. Alternative Globalisierung, sei man globalisierungskritisch oder mittlerweile scheint es durchgesetzt zu haben, ist man für Global Justice. Also das Movement scheint sich momentan Global Justice nicht mehr zu nennen, aber innerhalb der Bewegung gibt es eben ganz unterschiedliche Teile, die sich auch immer noch als Antiglobalisierung verstehen, als alternative Globalisierung oder als globalisierungskritisch. Das ist eine sehr heterogene Bewegung. Und das sieht man eben auch an den Zielen bzw. an der Kritik. Manche sind schlicht und einfach Antikapitalismus, also gegen das kapitalistische Weltsystem. Manche fordern einen alternativen Kapitalismus, eine andere Form davon. Wir haben ökologische Bewegungen, also die klassischen grünen Bewegungen, allerdings in radikaler Variante. Wir haben nationalistische Bewegungen, insbesondere in den USA. Patriot Movement ist sehr bekannt. Antiglobalisierungsbewegung. Wir haben alle möglichen Arten von Gewerkschaften, Sie können das Feld sehr, sehr, sehr breit. Kirchliche Organisationen, wie gesagt, Gewerkschaftsorganisationen, wir haben anarchistische Bewegungen. Es ist eine sehr ideologisch auch heterogene Gruppierung hier drin. Das Gleiche ist auch, wie stellen die sich zur internationalen Ordnung oder zur nationalen politischen Ordnung? Wir haben darin Gruppierungen, die lehnen politische Institutionen als solche ab, die von den existierenden politischen Institutionen. Wir haben solche, die fordern alternative Institutionen. Und wir haben solche, die sagen, sie wollen kooperieren mit den bestehenden Institutionen. Das heißt, sie wollen die Politikenreform, aber nicht die Institutionen, in denen die Politik eingemacht werden. Also auch da einfach ein ganz, ganz breites Spektrum. Man kann also sehen, es ist sehr heterogen. Und wenn man früher über Bewegung gesprochen hat, dann meinte man natürlich schon, dass sie ein gemeinsames Ziel haben und dementsprechend auch eine gemeinsame Kritik. Das ist hier eigentlich nicht zu sehen. Es geht gegen das gegenwärtige System, seine Institutionen, seine Praktiken, seine Normen. Aber für was es ist, das ist sehr heterogen. Es gibt da sehr unterschiedliche Vorstellungen und dementsprechend auch sehr viele Friktionen durchaus in der Bewegung. Okay. Frage ist natürlich, wenn wir von Kritik an internationalen Institutionen sprechen, ist das nur die alternative Globalisierungsbewegung? Also sind das eben nur die Fernsehbilder, die wir sehen von WTO-Gipfeln oder von G8-Meetings? Ist das eigentlich alles? Und wenn es das wäre, dann, so blöd es ist, aber dann wäre es ein relativ kleines Problem. Ja, dann legt man sich halt mal auf ein Kaffeekränzchen in der WTO ein, dann kriegt man schon irgendwie einen Griff. Ja? Aber ist es das eigentlich nur? Und es kommt meine Lieblingsserie, ist es nicht. Sondern wir können eigentlich seit Mitte der 90er Jahre ein Aufkommen von Kritik und Protest sehen. Das hier, Sie ahnen es schon, das sind natürlich einfach Impressionen von Bildern nach den Mohammed-Karikaturen. Das hier ist eine Pro-Nuklear-Protest-Demonstration für das iranische Nuklearprogramm, das Recht auf Urananreicherung im Iran. Die kennen Sie schon, das ist ja eines meiner Lieblingsbilder, die wütenden Omis gegen die WTO und die GA8. Das Nein zum EU-Verfassungsvertrag, Niederlande und Frankreich. der Schweizer, gegen den er entkam. Brennende Polizeiwagen in Hamburg, wir wissen vielleicht, es ist seit einigen Jahren ein zunehmendes Problem und keiner weiß eigentlich so genau, warum die Polizeiwagen brennen. Aber zwischendurch tauchte ein Bekennerschreiben auf, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Es richtete sich gegen, oder beziehungsweise, ja, gegen internationalen Klimawandel. Und sagte, dass die deutsche Regierung ein Agent darin sei, sozusagen den Klimawandel nicht aufzuhalten. Das ist sozusagen transnationalen Verkehr und so weiter verbündet und dementsprechend mit Autos brennen. Ja? Also auch hier sehen Sie sozusagen diese transnationale Komponente recht stark. Dann natürlich, transnationaler Terrorismus. Es gab schon lange transnationalen Terrorismus, weil wir können eben auch hier seit Mitte der 90er Jahre eine neue Qualität transnationalen Terrorismus finden. Man es globalen Terrorismus nennt, das ist völlig übertrieben, aber wir sehen eine neue Qualität. Und das ist natürlich eine der massivsten Formen von Kritik gegen die Situation. Das hier ist einmal in Asien, GATS WTO. Da geht es um Intellectual Property Rights. Das hier ist auch noch sehr schön. Das soll natürlich meinen, nicht, dass Hugo Chavez selbst die Kritik ist, sondern Hugo Chavez ist einer der Gründer der ALDA, der bolivarischen Alternative für unsere Völker Amerikas. Ein gegenliegendes Bündnis, zumindest nach dem eigenen Anspruch nach, womit gegen das gegenwärtige System internationaler Institutionen angegangen werden soll. Beispielsweise basiert eben die ALDA eben auf Austauschbeziehungen. Also man kauft hier zum Beispiel Güter und Leistungen aus. Und das ist sozusagen, er spricht hier vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen und endet seine Rede damit, dass er sagt, es rieche so stark nach Schwefel, weil er Tag vorher Präsident Bush dort besprochen hat. Ja, zusammenfassend, was ich damit eigentlich nur zeigen will, ist, dass dieses Bild, das wir von einer Kritik oder Widerstand gegen internationale Institutionen haben, häufig viel zu eng ist. Wir denken immer, es sei nur die alternative Globalisierungsbewegung, es ist viel, viel mehr. Ja? Staatlicherseits eben sehen wir sowas wie die Krise des nuklearen Nichtverbreitungsvertrags. Es ist ja nicht nur Iran, es war natürlich auch vorher schon Nordkorea, Pakistan, Indien, von ihm selber noch gar nicht sprechen. Also, die Gründung gegen hegemonialer Bündnisse, das hatten wir schon lange nicht mehr. BRIC, was meine ich damit? Das sind natürlich sozusagen aufsteigende Mächte. Also Brasilien, Russland, Indien und China werden ja auch oft genannt als die kommenden Mächte, diejenigen, die kommenden Hegemonen im internationalen System sein werden. Und hier ist häufig so ein bisschen der Gedanke, die werden jetzt die internationalen Institutionen natürlich erst recht unterwandern wollen. Das heißt, der Kontext, in dem sowas, wenn überhaupt diskutiert wird, ist meistens etwas wie der kommende Machtübergang. Ja, es gibt ja dann die berühmten Studien, die sagen, 2050 hat China die USA überrundet und wird der neue Hegemon im internationalen System sein. Und das heißt, die internationalen Institutionen müssen sich dann anpassen und schon jetzt beginnen sein. Die internationalen Institutionen geraten unter Druck, weil die neuen Hegemone drängen. Nicht stark im Plan, globalisierungskritische Bewegung, was wie, ich habe es jetzt einfach mal als Catchword aufgeschrieben, aber bitte nehmt es nicht eins zu eins. Globaler Journalismus, eigentlich damit natürlich ein transnationaler Terrorismus gemeint. Und das wird häufig im Kontext von NGO oder eben Sicherheitsforschung sich angeguckt. Aber es gibt keinen unbedingt zusammenhängenden Diskurs, der diese Phänomene bis jetzt unter einer Linse lenken wollen, zum Beispiel kritischer internationalen Institutionen erforscht. Das ist übrigens etwas, was wir in meiner Professur momentan machen. Okay, also man sieht schon sehr heterogene Ziele, sehr heterogene Strategien. Wir haben hier gewaltsame Strategien, nicht gewaltsame Strategien. Und das Einzige, was man sieht, ist, dass die Kritik ähnlich ist. Die Kritik richtet sich nun an internationale Institutionen und Praktiken. Zu erforschen, wann Akteure zu welchen Strategien greifen, welche Ziele sie verfolgen, welche Erfolgsaussichten, das ist eben etwas, was wir an meiner Professur momentan machen, ein gemeinsames Projekt zur Opposition. Das soll Sie jetzt aber nicht interessieren. Was Sie interessieren soll, ist, wie können wir eigentlich diese Prozesse, und die sind relativ unumstritten, dass es ein Mehr an Widerspruch gegen internationale Institutionen und Fakten gibt, dazu gibt es quantitative Daten, wie können wir das fassen und das irgendwie analytisch auf den Begriff bringen. Und da gibt es sozusagen zwei Varianten. Das hier ist die Liberale, der Politisierungsansatz. Wie verstehen die Zunahme an Kritik und Widerspruch als ein Prozess, in dessen Folge gesellschaftliche Akteure vermehrt Ansprüche an das Regieren jenseits des Staates richten? Ja? Die Idee hier ist einfach, sozusagen durch diese, das hatten wir ja besprochen, dass Governance eben eine Trans- und Supranationalisierung von Regelungsstrukturen einhergeht und dass damit auch sozusagen jeder Einzelne mehr betroffen ist von Regelungen und gleichzeitig weniger Mitsprache hat. Und die sagen halt, dass dadurch
ruhig kommt es sozusagen zu diesen gesellschaftlichen Reaktionen, zu diesem gesellschaftlichen Widerspruch. Ja? Wenn die Institutionen mehr in mein Leben eingreifen, dann werde ich mich natürlich auch mehr wehren. Dann werde ich auch den Anspruch erheben, dass wenn sie in mein Leben eingreifen, dass ich gefälligst teilhabe. Und Sie erinnern sich an das erste Bild, das wir hatten, We demand public voice. Das würde so genau diese Logik treffen. Und das heißt also, wie gesagt, das ist eine Reaktion, eine Folge von, ein Effekt von Trans- und Supranationalisierung von internationalen Institutionen. Und es will, die Kritik richtet sich, sagen diese Ansätze, auf eine Demokratisierung. Ja, also Institutionen sollen einfach demokratischer werden. Das verbindet sich mit der Politisierung. Das ist dann so, was ich bei Zürn et al., also das, ich habe eben in den vertiefenden Texten politische Ordnungsbildung wie der Willen 2007 aus der Zeitschrift für internationale Beziehungen, da finden Sie dieses Programm entfaltet. Ja? Was an dieser Gruppe besonders toll ist, das ist eine Berliner Forschergruppe, ist, dass sie quantitative Daten sammeln. Das heißt, sie sammeln wirklich Daten dazu, welche Institutionen werden zu welchem Grad in Frage gestellt. Das finde ich einfach sehr, sehr spannend, das ein bisschen zu verfolgen. Daneben gibt es aber auch eine andere analytische Konzeptualisierung, die heißt Resistance. Die kommt, wie Sie schon haben, nicht aus dem liberalen Lager, sondern die kommt eher aus dem kritischen Lager. Resistance gibt es auch dummerweise überhaupt keine Definition von. Das war ein bisschen blöd. Ich habe lange gesucht, dann habe ich mir was zusammengeklaut. Also was damit gemeint ist, ist die radikale Kritik an internationalen Institutionen von unten. Das ist sozusagen eigentlich der Hauptschlagwort hier. From below. Ja, also gern haben Sie immer top-down und sozusagen diese Kritik oder Resistance immer from below. So, von unten. Das heißt, durch soziale Bewegungen und zivilgesellschaftliche Akteure wie NGOs, eventuell auch Koalitionen von Drittweltländern. Ja, also hier sozusagen die Idee, dass sozusagen Governance trifft auf Akteure und sie fangen an, das zu kritisieren, sind die Macht, die von unten kommen und versuchen das Feld wieder aufzubauen. Ja? Da ist es so, die Zunahme an Kritik von gesellschaftlicher Seite wird hier als Reaktion auf einen hegemonialen Block gesehen. Wir besprechen gleich, was darunter verstanden wird. Ja? Normalerweise wird auch immer dieser hegemoniale Block als ein kapitalistischer Block gesehen. Was das genau heißt, sprechen wir gleich darüber. Aber hier ist es sozusagen ein Effekt von der Formierung eines hegemonialen Blocks, der sozusagen so totalitär geworden ist, dass er kein Außen mehr kennt. Und darum sozusagen kommt diese Resistance. Und zweitens ist hier nicht klar, worauf sich die Kritik richtet. Also was sie positiv will sie auch Demokratisierung, sondern hier ist nur klar, sie richtet sich explizit gegen Kapitalismus. Das kann man hier verfolgen. Wenn wir diese beiden Dinge zusammennehmen, dann fallen bestimmte Aspekte auf, die ich ja auch schon vorab kritisiert habe. Beide fokussieren vor allen Dingen auf gesellschaftlichen Prozess. Das sind nicht staatliche Akteure. Ja? Diejenigen, die ohnehin nicht mitstimmen in internationalen Verhandlungen, die von außen an den Türen rütteln der Verhandlungsprozesse, die sind es, die resistent sind. Die sind es, die politisieren. Nicht? Hier verlangt sozusagen die Gesellschaft verlangt Mitsprache vom Staat. Das ist das Bild. Ein sehr traditionelles Bild meiner Erachtens nach, das ich hier aufzeige. Das zweite ist, man sieht diese ganz klassische David gegen Goliath-Geschichte. Das sind die kleinen gesellschaftlichen Akteure, die sich gegen die großen, mächtigen Konzerne, Staaten, Regierungen auflehnen. Ja, die Machtlosen gegen die Mächtigen. Das dritte ist, in beiden scheint hier zumindest leicht mit unterschiedlichen Gewichten eine Demokratisierungsperspektive angelegt zu sein. Also politisiert wird, um mehr Demokratie zu erhalten. Sehr, finde ich, progressive Perspektive auf Protest, auf Kritik, auf Widerstand. Was sagt uns eigentlich, dass Protest, Widerstand tatsächlich progressive Ziele verfolgen muss? Das letzte ist Emanzipation. Es verbindet sich auch damit. Also häufig sehen wir ein starkes emanzipatorisches so ein Untergrund in diesen Texten vorherrscht. Inwieweit eben das stimmt, inwieweit Kritik tatsächlich emanzipatorisch ist, ist im Begriff der Kritik selbst die Emanzipation schon drin oder inwiefern ist das etwas, was variieren kann, ist unklar. Das sieht, wenn man sich das bildlich vorstellen muss, dann so aus. Ja, also die Politics of Governance werden eben von, wer auch immer es ist, den Mächtigen gemacht. Diese dominieren mit ihrer Macht internationale Institutionen. Dagegen richtet sich diese Politics of Resistance von unten, von den Machtlosen, die nichts mehr bleibt, die widersetzen sich den internationalen Institutionen, weil sie dominieren werden von den Mächtigen. Das ist sozusagen das Bild, das wir immer haben. Da ist sozusagen der David gegen Goliath. Es gibt noch eine dritte Variante.
Variante, die jetzt nochmal uns eigentlich zurück in die klassische IB bringt, das habe ich ja auch schon angesprochen, die Machtübergangstheorie. Das ist nämlich bei realistischer Theorie. Die kümmert sich eben um diese Rising Powers, also die aufsteigenden Mächte, ich habe ja schon gesagt, China, Indien, Russland, heute wird Südafrika auch dazu gezählt, oder Brasilien eben, aber China und Indien sind eigentlich so die Hauptländer, die da momentan diskutiert werden. Die sagen eben, dass die zunehmende Kritik an internationalen Institutionen Ausdruck der sich verändernden Machtverhältnisse ist. Also die Machtbalance ist wieder in Fluss. Da verändert sich was. Und dadurch geraten die Institutionen, die die alte Hegemonie sozusagen gegründet hat, unter Druck. Sie erinnern sich an Gilbert, er hat uns das schon mal gesagt, dass diejenigen, die die Macht haben, definieren die Institutionen zu ihren Gunsten. Die Verteilung beispielsweise, die normative Grundlage. Ja? Und genau das ist hier die Idee. So eine Idee, dass wenn China eben rankommt, dass die WTO sich komplett verändert. Oder dass sowas wie das Menschenrechtsregime vielleicht plötzlich ganz anders aussieht. Dass das Norm wie Verbot der Landesmeinstätten. Ich meine, das ist schön, geistiger Aussetzer. Dass sowas wie das Verbot der Intervention, das heißt das Recht auf territoriale Selbstbestimmung, wieder stärker gewertet wird, das heißt höher gewertet wird beispielsweise als Menschenrechte. Im Moment ist es ja eher anderswo. Ja? Aber das ist so die Idee. Kommt China ran, dann werden die Institutionen anders aussehen. Und dementsprechend ist das, was wir gerade sehen, schon die Vorläufer davon, die Vorläufer eines Sturms, der heraufzieht. Geht er ja auch. Perspektivisch sind natürlich im Realismus solche Phasen von Machtübergang, das hatten wir ja auch im Realismus schon lange genug besprochen, immer konfliktbehaftet. Das heißt, hier besteht immer die Gefahr großer Kriege. Und da gibt es sozusagen auch ganz bestimmte Theorien, zum Beispiel die Power Transition Theory, die sagt, dass die aufsteigenden Mächte, die Rivals, Coming Rivals, definitiv, wenn ihnen nicht gegeben wird, was sie haben wollen, einen Krieg anzetteln werden. Sobald sie sozusagen von den Machtressourcen stärker sind als der noch bestehende Hegemon, wird er weggewischt, im Zweifelsfall militärisch weggewischt. Und da entspinnen sich momentan die Debatten darum, wann das genau passieren wird. Ja? Also wann ist sozusagen ein Rival, ein Rivale, das ist ein deutsches Wort dafür, ein Rivale so unzufrieden mit der bestehenden institutionellen Ordnung, dass er tatsächlich zu Gewalt greifen wird. Das sind relativ absurde Debatten, denn man ist noch überhaupt nicht klar, wie man sowas tatsächlich messen soll. Woran misst man denn Zufriedenheit mit einer bestehenden Ordnung? Aber gut, die Namen, die da hier so fallen sollten, sind dann auch Jensky oder auch offensiver Realismus. Können Sie auch viel zu finden. Gut, das ist eben sozusagen nochmal richtig klassische Idee-Theorie, die da zurückkommt in einer ganz spezifischen kleinen Debatte. Und bei denen sieht das dann natürlich so aus. Ja, wenn wir uns hier das vorstellen wollten, was bedeutet das eigentlich? Da sind natürlich die Politik so ganz schlicht und einfach die alte Hegemonie mit ihren Vorstellungen von normativer Ordnung. Das heißt, welche Normen internationaler Politik folgen sollen, wie die Verteilung aussehen. Die dominieren nach wie vor die internationale Diskussion, klar, weil die die Verteilung bestimmt haben. Und auf gleicher Ebene werden sie sozusagen jetzt angegangen in den Politics of Resistance von den kommenden Hegemonen. Diejenigen, die am Aufsteigen sind und die bemühen sich, die internationalen Institutionen zu transformieren. Also wie gesagt, Kritik an bestehenden internationalen Institutionen ist nichts anderes als Ausdruck des Drucks, unter dem diese momentan geraten. Weil es sagen, die alten Mächte, die im Niedergang begriffen sind, die USA, was hier vor allen Dingen gemeint, und die neuen Mächte, die im Kommen begriffen sind, beide versuchen auf die internationalen Institutionen einzuwirken. Die einen wollen sie bewahren, die anderen wollen sie transformieren. Das ist dann sozusagen das Bild, das man in Machtübergangstheorie sich von der Welt und ihrer, der Kritik daran macht. Wenn Sie Fragen haben, ne? Einfach sagen Sie immer, da kommt was.
Politics of Resistance wären dann quasi diese Rising Powers.
Ganz genau, wir schreiben eine Politics of Resistance, ne? Indem Sie eben versuchen, die bestehenden Institutionen zu transformieren. Ist ganz interessant, man kann das bei den aussteigenden Mächten, zumindest auf der rhetorischen Ebene beispielsweise bei den Weltwirtschaftsinstitutionen sehen. WTO oder sowas wird da wirklich ganz stark angegriffen. Eben gesagt, man bräuchte andere Institutionen, man würde sich dem und dem und dem nicht anschließen. Lustigerweise, wenn Sie sich dann angucken, was diese Länder tun, die unterstützen die Politik der WTO und der anderen Weltwirtschaftsinstitutionen. Die machen genau das Gleiche. Was auch Sinn macht, denn sie haben davon profitiert. Aber gut. Na, ich will ja nicht, was ich sehe. Ja. Zwar gibt es, wie gesagt, diese Spezialdebatte und das Wiederaufkommen der realistischen Theorie im Zuge von Machtübergang. Faktisch ist es aber so, dass Kritik und Widerstand vor allem von einer Theorievariante aufgegriffen worden sind, der dominante aufgegriffen. Nehmen wir den von kritischen Theorien. Ja? Und das berühmteste Statement, das wir in der Idee zu kritischen Theorien haben, ist das da. Ja? Was bedeutet das eigentlich? Theories always for someone and for some purposes, sagt Robert Cox 1981, wenn ich mich nicht irre, in seinem Aufsatz über Social Forces. Was meint das? Was soll das bedeuten? Was daran ist vielleicht überhaupt irgendwie anstößig? Oder ist da was Anstößiges dran? Warum sollte einen das irritieren?
Ja? Meistens sind solche Theorien eigentlich sachlich objektiv Dinge darstellen. Und wenn sie instrumentalisiert wird für jemanden oder für einen Zweck, dann ist das eigentlich wissenschaftlich so nicht haltbar.
Mhm. Ja, noch jemand? Ja. Bitte?
Können Sie das kurz zusammenfassen, was gesagt wird bei der
Diskussion? Ach, das haben Sie gehört. Sie sagt, dass eigentlich Theorie ja sozusagen objektiv Gegebenheiten erklären soll. Ja? Und wenn sie das Gefühl hat, dass eine Theorie instrumentalisiert würde, dann kann das natürlich nicht mehr der Fall sein. Ja? Also sagen, Theorien sollen objektiv sein, ja.
Das ist eigentlich ein ziemlich starker Seitenhieb auf den kritischen Nationalismus, der auch das Vergeben anhand theoretischer Verfahren gegen zu einer einzigen Wahrheit kommt.
Ja.
Und wenn ja, wie gesagt, dass Theorie von der Kindheit an Interessen abhängt, ist es eigentlich genau die Position.
Aha, ja, sehr schön.
Vor allem kann man damit keinen Wandel erklären, aber man ist immer sehr speziell, also es ist sehr unflexibel eigentlich. Dann ist es nur für eine bestimmte Situation oder ein bestimmtes Phänomen ist, aber nicht irgendwie unflexibel ist einfach.
Mhm. Da sind Sie schon gleich eine Folie weiter. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob man das an dem Zitat sehen kann. Aber Sie haben natürlich alle recht. Ja. Also die Irritation, warum das Zitat so berühmt geworden ist, war, dass es tatsächlich Grundfesten erschütterte, die in den IB galten. Die internationalen Beziehungen waren nach wie vor eine sehr positivistisch orientierte Teilwissenschaft, die sich häufig einem kritischen Rationalismus schon eingeschlossen hat. Also der klassische logische Positivismus des Wiener Kreises, der ist nicht mal mehr in IB vorhanden, aber so ein kritischer Rationalismus, wo die Idee war, dass man tatsächlich, wenn man bestimmte Verfahren anwenden würde, nach und nach zu verallgemeinerbaren letzten Wahrheiten kommen würde, den gibt es durchaus. Und genau dagegen richtet sich das auch. Was hier gesagt wird, ist nicht, dass Theorie sozusagen objektive Wahrheiten in irgendeiner Weise entdecken könnte oder gar erklären könnte, sondern es ist immer irgendjemandes Interesse, das hinter einer Theorie steht. Und wie dieses Interesse aussieht, so ist auch die Theorie gemacht. Die Theorie verfolgt einen Zweck, ja? Sie soll etwas bringen für jemanden. Und wenn wir das sozusagen entdeckt haben, dann können wir gar nicht anders als uns in eine kritische Haltung gehen. Robert Cox, wie sah das aus? Der hat ja dann dagegen versucht, die kritischen Theorien in den IB zu stellen. So, positivistische Theorie, da steht es schon mal. Was zeigen die aus? Sie sind, das sagt Cox, sind problems- und problemorientierte Theorien. Sie wollen ein Problem lösen. Also in der bestehenden Welt, wie sie sich uns darstellt, gibt es ein Problem. Wir können es etwas nicht erklären. Positivistische Theorien sollen dieses Problem lösen. Sie sollen erkennen, was sind die Ursachen, und wie kann man es beheben? Sie akzeptieren Gegebenheiten, nicht? Also es geht ihnen nicht darum zu sagen, die Welt, wie sie ist falsch, sondern das ist die Welt, wie sie ist. Sie ist gegeben. Und wir versuchen, Probleme innerhalb dieser gegebenen Struktur zu lösen. Dementsprechend neigt sie zur Naturalisierung. Sie hinterfragt nicht, was da ist. Sie setzt es voraus. Und mit den Lösungen, die sie gibt, in diesen Gegebenheiten, bestätigt sie auch immer wieder das, was sie da voraussetzt. Sie erklärt, warum ich das hier nochmal aufgeschrieben habe, man wird natürlich die Theorien erklären immer, aber hier ist was ganz Spezifisches gemeint. Sie will ein Rätsel, das wir haben, etwas, das wir uns nicht erklären können in der Welt, wie sie erscheint, das soll sie erklären. Sie soll sagen, was sind die Ursachen dafür und welche Effekte zeigt es? Wie kann ich es also aufgeben? Das ist, was diese Theorien machen wollen. Erklären. Sie sind in gewisser Weise, könnte man das so auch sagen, technisch. Ja? und aus den Parametern wird etwas erklärt, was ich noch nicht weiß. Und so kann man sich das sehr grundsätzlich festhalten. Grundlage von gewissen Parametern, Erkenntnisse über die Welt gewinnen, die Welt, wie sie ist. Dagegen setzt man jetzt die kritischen Theorien. Die haben einen bisschen anderen Anspruch. Die sind emanzipatorisch. Das haben wir ja schon, Politics of Resistance gesehen. Also, sie wollen nicht Probleme in einer gegebenen Struktur lösen und damit die gegebene Struktur stützen, sondern sie fragen danach, wem nützt eine bestimmte Struktur? Woher kommt eigentlich ein Problem? Wessen Problem ist es? Und welche Folgen hat es für die Individuen, wenn eine bestimmte Lösung vorgegeben wird? Akzeptieren positivistische Theorien die Gegebenheit, die Welt, wie sie ist, hinterfragen kritische Theorien dieser. Sie interessieren sich dafür, aufzuzeigen, dass es eine historisch kontingente Erscheinung ist, eine bestimmte Konfiguration, die auch anders sein könnte. Es geht darum, zu hinterfragen, warum die Ordnung genau so ist, wie sie ist. Oder die Welt so wahrgenommen wird, wie sie wahrgenommen wird. Naturalisieren die positivistischen Theorien, dekonstruieren die kritischen Theorien. Und genau das Gleiche. Sie versuchen, diesen Anschein, den die Welt hat, dass sie natürlich so ist, dass Ordnungen, die wir sie wahrnehmen, einfach schon immer so waren und nicht anders sein können. Genau das versuchen sie eben zu dekonstruieren. Ja? Versuchen eben auch zu sagen, es ist nicht natürlich gemacht, es ist konstruiert. Und wo positivistische Theorien in diesem engen Sinne erklären wollen, da will die kritische Theorie kritisieren. Und kritisieren hat dann hier eben diesen breiter Begriff der Kritik, der eigentlich die Dekonstruktion, Emanzipation und man könnte wahrscheinlich ja noch Dekonstruktion, Emanzipation, man kann wahrscheinlich auch eine Rekonstruktion, je nachdem, welche kritische Theorie man sich anguckt, hinzunehmen. Also ein breiter Begriff der Kritik. Und auch das können wir sozusagen grundlegend einmal zusammenfassen, sagen, ist kritische Theorie eben über die Identifikation, Kritik und Überwindung von Mechanismen und Strukturen, die Menschen von der Verwirklichung ihrer Möglichkeiten ausschließen. Das kommt aus einem Pflichttext, nämlich dem Wohnpflichttext, falls Sie es nicht direkt erkannt haben. Man kann es auch viel einfacher sagen, kritische Theorie ist auf Identifikation, Kritik und Überwindung von Herrschaftsstrukturen ausgerichtet, von verzerrten Herrschaftsstrukturen. Das ist das eigentlich, was Sie machen dürfen. Sie zeigt, sie identifiziert Herrschaftsstrukturen, sie zeigt, wen Herrschaft nützt und wen sie unterdrückt, sie kritisiert diese und sie legt Mechanismen ihrer Überwindung dar. Wobei eben je nach Vertreter der kritischen Theorie nicht immer tatsächlich eine Überwindung möglich ist. Ja, manche sagen einfach, es gibt überhaupt nicht mehr die Möglichkeit. Schon wenn wir uns in das Sprachspiel hineinbegeben, sind wir dabei, sozusagen Ordnungen zu bestätigen. Wir können gar nicht mehr heraustreten. Das heißt, ja, da steht es ja auch nochmal, es ist immer wunderbar, wenn ich mir immer schon vorgreife, kritische Theorien konzentrieren sich auf die Entdeckung und Kritik von Herrschaftsverhältnissen, sowohl in der Welt als auch in Diskursen über die Welt. Also es geht nicht nur darüber, dass eben sozusagen die Institutionen beispielsweise, wie sie aussehen, kritisiert werden, sondern auch die Art und Weise, wie über Institutionen gesprochen wird, wie zum Beispiel darüber geforscht wird. Ja? Liberale Governance-Theorien mit ihrem Fokus auf Problemorientierung. Ja? Governance hat ja auch so einen Problemlösungsfokus. Es geht ja darum, beispielsweise Regelungsstrukturen zu identifizieren und Akteurskonstellationen, die die richtigen Ressourcen haben, bringt man das alles zusammen und kriegt man optimale Lösungen für transnationale Problemlagen. Ja? Kritische Theorie sagt, hallo, was ist denn das? Woher kommen denn diese Problemlagen? Wessen Probleme sind das denn überhaupt? Ist es wirklich so, dass wir vollkommen egal, Hauptsache die Akteure haben die richtigen Ressourcen, die alle dabei haben wollen? Wollen wir wirklich Shell haben, die Umweltrichtlinien definieren? Ja? Das sind Fragen, die kritische Theorie stellt. Und das sind dann eben A, Fragen, die über die richtige Welt sind, aber B, Fragen auch, wie sie über die Art, wie wir über die richtige Welt sprechen. Also wie wir darüber forschen, wie sie da ausschauen. Sie versuchen auch Diskurse, Wissenschaftsdiskurse wirklich zu durchdringen und zu kritisieren. Liberalismuskritik ist etwas, was gerade auch in den letzten 1,5 Jahrzehnten viel stärker aufgekommen ist. Natürlich auch damit zusammenhängt, dass viele ja sagen, dass der Liberalismus am Ende des Kalten Krieges der große Gewinner war. Ja? Und dass sich so ein gewisser Triumphalismus damit auch verbahnt, also wenn Sie jetzt eben an Irak und Ähnliches denken, sagen, dass viele, hier sieht man sozusagen, der Liberalismus sich überdehnt und versucht sozusagen selbst hegemonial zu werden. Daher kommt auch jede Menge Liberalismuskritik aus der Ecke kritischer Theorien. Genau, und wenn das die kleinen kritischen Theorien sind, die dann sehr unterschiedlich sind, die unterschiedliche Ansätze haben, dann sind die großen, also die mit dem großen K, das sind die, die sich der Frankfurter Schule im Besonderen verpflichtet. Also immer wenn Sie kritische Theorien im großen K lesen und es nicht am Satz anfangen, sonst haben Sie nur einen rechtschreibungstechnisch sportlichen Text vor sich, dann meine ich Frankfurter kritische Theorien. So, jetzt schauen wir aber mal zu einer Gruppe von kritischen Theoretikern, die in den IB in den letzten Jahren verstärkt diskutiert werden. Also richtig was passiert. Und das sind die Neo-Gramscianer. Sie ahnen schon, dass Neo ist nicht der Name, sondern es ist eigentlich Gramsci. Und diejenigen, die sozusagen Gramsci, einen Italiener, auf die internationale Beziehung übertragen, die nennen sich Neo-Gramscianer. Ja, weil Gramsci natürlich nicht zu den internationalen Beziehungen geforscht hat. So, was machen die? Die analysieren hegemoniale Strukturen. Das ist sozusagen ganz kurz, was Neo-Gramscianer tun. Aber was meinen sie eigentlich damit? Hegemoniale Strukturen oder auch der hegemoniale Block. Sie verstehen das als Ergebnis oder Zusammenspiel von Ideen von sozialer Ordnung, also wie soll eine soziale Ordnung aussehen, materiellen Kapazitäten, Ressourcen und Institutionen. Ja? Institutionen, die sozusagen eine Idee sozialer Ordnung dann in Gestalt geben können. Und das bringt eben spezifische Formen von sozialen Produktionsbeziehungen, Klingel, 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 Marxismus, bestimmte spezifische Formen von Stadt hervor und dann letztlich auch, sozusagen neogramscianisch, eine Weltordnung. Ja, also nicht nur etwas, was man im nationalen Kontext, sondern auch eine transnationale bzw. globale Ordnung hervor. Die Pointe, insbesondere im Vergleich eben zu traditionellen marxistischen Ansätzen, dass neogramscianer betonen, dass diese Form von Hegemonie, dieser hegemoniale Block, nicht mit sichtbarer Unterdrückung einhergeht, denn die basiert auf Konsens. Das heißt, die untergeordneten Klassen stimmen zu. Sie stimmen dieser Ordnung zu, selbst wenn es so ist, dass die Ordnung sie mit viel weniger Chancen zur Realisierung ihrer Möglichkeiten zurücklässt. Stimmen sie dir trotzdem zu? Ja,
wissen Sie das?
Das ist falsches Bewusstsein. Ich würde sagen, Sie könnten es durchaus wissen. Also es ist keine Prämisse, dass Sie das nicht wissen oder dass Sie das wissen. Aber man kann gehen davon aus, dass es durchaus gewusst werden kann und trotzdem bestehen bleibt. Ja? Im Sinne von, ich kann einer komplett ungleichen Ordnung zustimmen, weil ich eben denke, dass es richtig so ist. Dass es vielleicht zum Beispiel naturgegeben ist, dass es so sein muss. Wir kennen sowas zum Beispiel aus traditionalen Ordnungen, in denen das eigentlich fast immer der Fall war. In denen etwas war, das zum Beispiel Gott gegeben war oder eben auch natürlich war, als Gegenstand. Ja? Hier im Neogramscianismus sehen wir ein ähnliches Moment. Also die beschreiben eben tatsächlich eine Herrschaftsstruktur, die komplett ungleiche Effekte auf die Individuen hat und trotzdem wird die sozusagen akzeptiert. Trotzdem ist der Konsens da. Ja? Wenn sich das auf die Global Governance überträgt, auf diese Kritik an Global Governance, dann geht es hier um zwei Fragen. Wer ist der Träger der Hegemonie? Wer ist eigentlich im hegemonialen Block? Und da gibt es jetzt sehr unterschiedliche Ansichten. Und wenn Sie die Vertiefungstexte mal irgendwie aus lauter Spaß an der Folge angucken, werden Sie diese unterschiedlichen Träger der Hegemonie entdecken. Transnationale Managerklasse ist eine Antwort, die immer gegeben wird. Ja, also die sind eigentlich, die stecken dahinter. Transnationale Unternehmen ist natürlich auch sehr beliebt. Hegemoniale Staaten. Ja, also je nachdem, auf welche Ecke die einzelnen Autoren kommen, sehen wir jetzt schon, manchmal sind es noch ganz klassisch die Unternehmen, ja, manchmal die Managerklasse, manchmal sind es auch wieder Staaten. Es gibt dann natürlich auch transnationale kapitalistischen Klassen, die sind ziemlich nah dran an den Managerklassen. Und die USA als Herz des kapitalistischen Imperialismus. Auch das finde ich. Also es gibt einfach da unterschiedliche Richtungen. Was Ihnen immer auffallen wird, ist, dass das benannt wird. In diesen Theorieansätzen finden Sie eigentlich immer letzten Endes das Böse. Das Böse wird benannt, hat nur unterschiedliche Namen. Ne? Das ist ein bisschen problematisch, weil ich glaube, man wird immer sehen müssen, dass das Böse bei weitem diffuser ausschaut. Aber gut.
Aber was verbinden die damit? Also erstmal sagen wir natürlich, Herrschaft, wie sie sich international darstellt, entzieht sich überprüfbaren Strukturen. Sie hat kein Zentrum mehr. Also es gibt nicht mehr das eine Zentrum, das wir angreifen können, auf das wir losrennen können, sozusagen mit unseren Truppen und es überrennen können, die Macht zurückerobern können. Das gibt es nicht mehr. Sondern was tatsächlich passiert ist, dass Herrschaft sich in die kleinsten Kanäle zurückgezogen hat, damit weniger sichtbar wird und zugleich immer breiter geworden ist. Es ist gerade so, da ist es totalitär, sie totalisiert sich, ich weiß eigentlich das Wort, wenn das geht, aber die meisten wissen ja, was ich meine. Das heißt, es gibt kein Außen der Herrschaft mehr. Es gibt nichts mehr, wo sie zurücktreten könnten, wo sie raustreten könnten. Sondern Herrschaftssystem ist so ubiquitär geworden, dass es sie überall umfasst, umschreibt, durchdringt, wenn sie es wollen. Und das heißt, die Kritik muss sich dezentralisieren. Sie muss eben auch diese Idee aufgeben, dass sie auf ein Zentrum rennen könnte. Ja? Sie muss damit auch klassische Organisationsformen ablegen, damit sie auch selbst nicht angreifbar ist. Sie muss sozusagen in die Strategien des Feindes annehmen. Und wenn der Feind sich sozusagen verästelt, vernetzt und sonst wo netzwerkartig formiert, muss das auch die Kritik tun. Und die Begriffe, die hier durch den Raum schweben, die sie immer wieder finden, werden eben zum Beispiel die ganz berühmten, allerdings auch sehr ambivalent, die Multitude, im berühmten Buch von H.W. über das Empire, wobei die Multitude eigentlich nicht direkt als beispielsweise sozusagen subalterne Klasse das Wort empfunden haben. Also nicht so einfach, aber egal. Resistance, da ist der Begriff ganz stark, oder Counter-Hegemonic Movements. Und diese Ansätze lieben die alternative Globalisierungsbewegung. Die musste da schon für so ziemlich alles herhalten. Definitiv ein Counter-Movement, sowieso Resistance und Multitude wurde ihnen auch häufig unterstellt. Egal. Aber in diesen Ansätzen sozusagen ist eben die kritische Globalisierung oder alternative Globalisierungsbewegung sehr, sehr, sehr prominent. Man hat ja gesagt, die Ansätze unterscheiden sich hinsichtlich der Möglichkeit, wie sie Kritik einrollen. Also wenn Sie zum Beispiel Harvard Negri sich anschauen, dann muss man eigentlich sagen, dass Kritik hier keine großen Chancen eingeräumt werden. Ja, weil sozusagen das Empire so netzwerkartig darstellt und so sehr schon in Diskurse, in Substrukturen eingewandert ist, dass man es kaum noch wirklich zerreißen kann. Ja, also es gibt da zwar so ein paar Passagen, aber grundsätzlich ist die Hoffnung hier nicht besonders groß. Wenn Sie sich andererseits, meinetwegen Ansätze wie Gill oder so jemand ansehen, dann können Sie schon mehr Hoffnung wieder entdecken. Da ist mehr Progressivität drin, in der Idee, dass wenn es ein starkes Kampfmittel gibt, oder auch Leslie Sclair, übrigens auch mit kritischen Aspekten gelesen, da ist noch so diese Idee da, dass wenn dieses Counter-Movement stark genug wird, dann kann es die Herrschaft wirklich umwerfen. Und das ist natürlich auch wieder etwas, das die kritischen Theorien als solche spiegelt, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, ob A, Kritik überhaupt noch möglich ist und B, ob sie tatsächlich transformativ ist. Also kann sie tatsächlich herrschende Strukturen noch umwerfen. Fragen? Ja?
Sie haben es schon angesprochen, es gibt ja auch das Regel der Hegemonie, die einzelnen Völker in der Betrachtung. Wenn wir davon ausgehen, dass wir in der Demokratie leben, müssten wir ja sozusagen Träger der Staatstätigkeit haben. Denn wir sagen jetzt, dass es voll unabhängig der Regierung existiert.
Mehr ist es noch viel schlimmer, also weil wir versuchen gerade einen sehr liberalen Gedanken in diese Theorien reinzubringen, die wir so gar nicht unterstützen würden. Also es ist nicht die Idee sozusagen, dass wir ein Volksträger in der Hegemonie ist, weil wir eine Regierung wählen und von der nur repräsentiert werden, sondern schon sozusagen der Staat als solcher ist ja sozusagen ein Ergebnis von Klassenbeziehungen. Ja, wir herrschen ja Klassen und nicht sozusagen Individuen, die da irgendeine Regierung wählen mit bestimmten Programmen, die sie dann nach außen vertreten, die sie abgelehnt werden, die sie nicht mehr machen, sondern was wir im Staat erleben, ist ja schon das Ergebnis eines Kräfteverhältnisses zwischen unterschiedlichen Klassen. Und dementsprechend nie. Es gibt keinen Ansatz, der sozusagen diesen Punkt machen will. Zumindest kein von dem ich wüsste. Ja, sonst noch Fragen dazu?
Entschuldigung.
Wie kann man sich denn diese transnationale Männerschaft vorstellen? Sind das Leute in Anzügen, die irgendwie die Entscheidung der verschlossenen Türen führen, oder ist es nur so ein Sammelbegriff für alles nicht demokratische oder
es ist, wenn Sie mal rüberkommen und manche von Ihnen, die jetzt noch nicht MA sind, sondern BA, irgendwann sich aber entscheiden könnten, eben Frankfurt vielleicht auch ein MA zu verfolgen oder dann beispielsweise ein MA politische Theorie sind, da gibt es ein Austauschprogramm in der New School for Social Science Research in New York. Und da lehrt jemand, nämlich Craig Calhoun. Und Craig Calhoun, auch ein Vertreter der kritischen Theorie, der meines Erachtens nach dazu besonders viel gemacht hat und eben von dieser transnationalen Managerklasse spricht. In Deutschland interessant, Hauke Brokhorst, Universität Flensburg, auch der gerade so Geister vom Mund bekommt, wenn er über die transnationale Managerklasse spricht. Was ist da gemeint? Gemeint ist nicht unbedingt sozusagen die ganzen CEOs oder so von transnationalen Unternehmen, die sozusagen im italienischen Anzug irgendwie in der ersten Klasse fliegen. Der Begriff ist bei weitem breiter gemeint. Da sind zum Beispiel auch die Führungsriegen von transnationalen NGOs gemeint. Also die Idee ist hier, dass sich so eine Art transnationale Eliten herausgebildet haben. Das wird auch zum Beispiel Kosmopolitismus der Frequent Travelers genannt. Also die Idee sozusagen, sieht diese kleine Gruppe transnationaler Eliten, sind alle irgendwie in ähnlichen Bildungsinstitutionen gewesen, vertreten ähnliche Ziele, profitieren alle irgendwie von der Globalisierung. Die sind tatsächlich eben in der Business Class ziemlich viel und häufig um die Welt unterwegs. Übrigens würden auch Professoren dazu gehören, mal ganz nebenbei bemerkt. Aber sozusagen, die haben sich längst komplett getrennt von dem normalen Bürger im Staat und treiben im Grunde genommen die Art, wie internationale Institutionen funktionieren und so weiter voran. Ja? Also dieser Cosmopolitanism of the Few oder eben Cosmopolitanism der Frequent Traveler. Das ist ein bisschen die Idee, die dahinter steht, dass die im Grunde genommen so eine Art Diskurshegemonie entwickelt haben, wie über internationale Institutionen Governance gedacht. Dann nicht. So, wo steht die IB heute? Genau. Das ist leider sozusagen der kritische Schlusspunkt inhaltlicher Art, die wir heute gesetzt haben. Und wir haben ja gesehen, wir haben einen relativ weiten Weg gemacht. Aus von dem Urknall, in dem es überhaupt erstmal darum geht, dass sowas wie ein Staatenbeziehung zustande kommt, Interaktion zwischen Akteuren, die überhaupt hinreicht ist, dass sie einander wahrnehmen und ihr Handeln sinnhaft aneinander orientieren, ja, über diese ersten Urzivilisationen, denen es vor allen Dingen darum ging, wie können wir denn sozusagen die Staaten davon abhalten, sich beständig gegenseitig auszulöschen, hin zu lauter komischen Twittern und Subzivilisationen, die vorgebracht haben, aber die immer noch ziemlich nah sozusagen an den banalen Fragen waren, wie schafft man überhaupt, dass Akteure miteinander kooperieren, wie verhindern die Rüstungswettläufe. Was in der Art und dann plötzlich wird das Ganze immer komplexer. Plötzlich kommen richtig Ordnungsfragen, Herrschaftsfragen kommen ins Spiel. Ja, die klassischen Fragen, wie die IB sich eigentlich nie zuständig fühlte. Das war doch nur internationale Beziehungen, war doch dieses kategorial andere, wo man einfach eben das Problem der Anarchie hat. Wir können aufeinander einprügeln, wir brauchen irgendwie Instrumente, wie wir das verhindern können. Wie wir da die schlimmsten Konsequenzen bekommen können. Plötzlich reden wir über politische und normative Ordnungen. Wir reden darüber, auf welchen Normen und Werten globale Ordnung fundiert sein soll, auf welchen sie stehen soll. Wir reden darüber, wie das legitimiert werden kann. Ja, was braucht es an Legitimation? Gerechtigkeit, Demokratie, was ganz anderes eventuell. Wir reden darüber, wie Herrschaft eigentlich aussieht, mit welchen Mitteln wird. Wenn wir über Herrschaft ja klassischerweise nachgedacht haben, haben wir immer über eben unseren Leviathan mit dem Schwert nachgedacht, der schon sicherstellt, dass er beachtet wird. Was ist Herrschaft hier? Natürlich sehen wir auch hier das Schwert. Also wenn die USA eben entscheiden, dass der Irak irgendwie die Anforderungen der Kontrollinspekteure der IAEO nicht beachtet, dann kann der auch ein Schwert zücken. Das ist nicht ganz das, was wir uns vom Leviathan vorgestellt haben, aber kann natürlich auch machen. Aber da scheint was anderes zu sein. Also Befolgung von Regeln funktioniert nach anderen Mustern. Ja? Aber wie sieht das eigentlich aus? Also völlig neue Fragen, die uns herausfordern. Und das Letzte natürlich, Kritik, Widerstand, auch das
ist natürlich etwas, womit die IB sich lange nicht beschäftigt hat. Wenn Widerstand gab, dann ist es eben, was ich nochmal unter dem Revival realistischer Theorien hatte. Da kommen aufstrebende Mächte und die wollen das System transformieren. Die Reaktion darauf ist Krieg, wenn es nicht anders geht. Das war Widerstand im internationalen System. Was anderes gab es eigentlich nicht. Was anderes war überhaupt nicht relevant für die internationalen Beziehungen. Und plötzlich sehen wir, dass sozusagen internationale Institutionen immer mehr unter Druck geraten und dass wir auch als ganz normale Menschen immer mehr mit reinkommen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen sind Mitglied bei Amnesty International? 1, 2, 3, 4, okay. Wie viele vielleicht bei Greenpeace? 1, wunderbar. Wer ist oder fühlt sich in irgendeiner Weise zumindest zugehörig zur kritischen Globalisierungsbewegung? Attack vielleicht? Jemand in Attack mit mir? Gott, sind Sie angepasst. Ist ja ekelhaft. Na gut. Also normalerweise würde man sagen, normalerweise gibt es in Ihrer Generation wirklich eine ganze Menge Anhänger aus diesen Gruppieren. Und da kann man eben sehen, dass sozusagen wir uns tatsächlich auch immer mehr in internationaler Politik engagieren. Tatsächlich, wir werden auch internationaler in unserem Denken führen. Und das heißt natürlich auch, dass das, was international ist, plötzlich immer komplexer wird. Ja? Genau das kann man eben sehen. Die klassische Idee, das war eben dieses anarchische Chaos, wo die aufeinander einkrümeln und wo man es verhindern will. Deswegen haben wir auch wirklich eine schöne theoretische Ordnung. Es gab viele und die haben echt einfach gestrickt. Auch wenn man das bei ihren Mitteln nicht unbedingt, ja? Aber wir sind einfach. Ja. So, was hat sich verändert? Nicht? Jetzt haben wir realwelt richtig was von Ordnung, Normen, Regeln, Strukturen, Herrschaft, aber theoretisch das totale Chaos. Die Ideentheorien als solche sind viel zu einfach und bringen uns überhaupt nicht mehr, geben uns gar nicht mehr die Instrumente, mit denen wir diese Probleme irgendwie sinnhaft bewältigen können. Ja? Sie hören schon, ich rede hier von Problembewältigung, nicht mal von Transformation. Sie haben eben zu Ordnung und Herrschaft eine gar nichts zu sagen. Das hat mich nie interessiert. Es gab immer so ein paar Ausreißer, englische Schule, die hat sich für sowas interessiert. Aber normalerweise war Ordnung oder Herrschaft etwas, das in den Staat hineingehörte und nicht jenseits des Staates zu finden war. Und darum sind wir natürlich auch so ein bisschen hilflos, wenn wir jetzt versuchen, solche Fragen zu stellen und überhaupt zu überlegen, wie können wir Antworten generieren. Das heißt aber jetzt nicht, dass eben sozusagen die Idee heute nur noch Herrschaft ist. Nur noch Herrschaft, Ordnung, Normen und Werte oder Identitäten. Ja? Das ist natürlich nicht alles, was über die Idee zu sagen gibt, sondern klassischen Fragen laufen durchaus weiter. Man fragt ja immer noch, wie kann man Staaten davon abhalten, aufeinander einzuprügeln. Ja, also wenn jetzt das Aufkommen von China und Indien, das ruft die ganze klassische Idee auf den Plan. Die Realisten publizieren und publizieren und publizieren, insbesondere in den USA. Der von Ihnen vielleicht die Idee hat, da mal einen Aufenthalt zu machen während seines Studiums, wird China auf und runter beigebracht bekommen und wird zurückkommen mit so viel Realismus im Gepäck. Das kann ich mir nicht versichern. In den USA ist der Realismus nach wie vor die dominante Theorie. Und China insbesondere, ich meine, es ist geradezu obsessiv, wie sich die Politologie, natürlich auch die Politik mit China beschäftigt, da kommen sie also nicht drumherum. Das heißt, sie laufen nebenher, sind aber insbesondere in der europäischen Idee und auch gerade in der deutschen Idee nicht unbedingt die dominanten Fragen, die wir stellen. In der deutschen Idee sind wir tatsächlich den Fragen eher Ordnungsfragen, Herrschaftsfragen, ja, Identitätenfragen. Man nennt uns ja auch die ewigen Konstruktivisten, aber sind wir gar nicht. Genau, nächste Woche kümmern wir uns jetzt sozusagen um eine letzte Frage, die Sie in die Lage versetzen soll. Auch wenn sie eben aufs Lehramt kommen oder sonst was, oder vielleicht irgendwann mal doch noch in die Verlegenheit kommen, was mit empirischer Arbeit oder sowas machen zu müssen, wie das eigentlich geht. Ja? Und wir werden uns da nicht weit aus dem kritischen Rationalismus heraus bewegen. Das wird wirklich technisch sein. Ja? Wenn wir das alles akzeptieren, wenn wir Parameter haben, wie schlussfolgern wir dann? Ja? Aus das aus einem einfachen Grund, denn wenn ich versuchen würde, in postpositivistischen Designs eine Stunde beizubringen, dann werden Sie mich nicht mehr leiden können. Aber das ist wirklich zu anspruchsvoll. Es wäre zu viel. Und mir wird schon vollkommen reichen, wenn Sie einfach wissen, wie sieht die Hypothese aus und wie kann ich die empirisch in irgendeiner Weise überprüfen. Das wollen wir nächste Woche so ein bisschen machen, weil das ist heute ein ganz großes Problem. Oder auch, wie finde ich eigentlich eine Forschungsfrage? Was ist denn eine? Ich habe ein Thema, ich finde beispielsweise die alternative Globalisierung unglaublich spannend.
die will ich jetzt erforschen. Und das mache ich jetzt. Das sind so kleine Hausarbeiten, immer wenn sie einem das erste Mal präsentiert werden. Dann denkt man mal, ja, ich finde Kaffeemaschinen unglaublich interessant, aber ich schreibe keine Hausarbeit drüber. Wie komme ich von da aus zu einer Forschungsfrage, ja, die dann handhabbar ist und die Sie dann auch wirklich in einem Zeitraum umsetzen können? Das machen wir nächste Woche mit ein paar lustigen Übungen. Was wir jetzt noch machen, habe ich ja gesagt, ist, wir gucken noch mal ganz kurz auf das Feine. Sie können dieses Feine, genau wie beim letzten Mal, auch gut bestehen, wenn Sie das Slide und den Vortrag, also mir mal schön zugehört haben, während ich spreche. Ja, weil manchmal sage ich ja was, was nicht auf den Slides steht. Das finden manche ganz überraschend. Und Sie sehen ja schon immer, dass ich immer schon sage, was auf dem nächsten Slide steht. Und da ich immer so schnell rede, brauche ich also viel mehr, was ich sagen kann. Das heißt also, ich sage immer mehr, als auf den Slides steht. Und die Pflichttexte sollten Sie gelesen haben. Ich bewege mich fast immer im Rahmen der Pflichttexte. Ich sage in die Pflicht ein paar Anekdoten ein oder mir fallen gerade noch Sachen ein, die für Sie ganz spannend sein könnten. Aber Sie müssen es so sehen, die vergesse ich auch. Ja, also von daher, das ist nicht so ein Drama. So, und jetzt zeige ich Ihnen so ein paar mögliche Fragen, die auf Sie zukommen können, damit Sie so ein Gefühl dafür bekommen, wenn Sie jetzt totale Panik bekommen, dann sollten Sie echt nochmal rangehen und arbeiten. So, das könnte eine Frage sein. Erläutern Sie die Unterschiede zwischen Funktionalismus und neoliberalen Institutionalismus. Schöne Frage, oder? Wir sprechen auch gleich darüber ungefähr, was da Antworten sein könnten. Eine könnte sein, welche Möglichkeiten sehen Realisten für Kooperation? Das wäre eine Reaktionsfrage aufs Midterm. Da würde ich Sie dann zwingen, weil das so unglaublich war, was da an Antworten kam, dass Sie jetzt das mal beantworten. Was sehen denn Realisten wirklich an Möglichkeiten für Kooperation? Wie haben sich marxistische Ansätze in den IB entwickelt? Ja, welche großen Stationen kann man da sehen? Was ist da passiert? Haben wir in der Vorlesung gemacht? Wenn Sie die durchgehen, können Sie das wissen. Warum werden Legitimitätsfragen übertragen? Das ist eine neue Frage, die wir in der letzten Sitzung haben. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Wir haben dazu eine Idee. Was ist der Unterschied zwischen Funktionalismus und neoliberalen Institutionalismus? Ja.
Funktionalismus ist ja einfach liberal. Das sieht jetzt nicht viel aus. Das heißt, es verflechten sich nicht funktionieren. Wenn es nützlicher wird, in einem Bereich, in den anderen Bereichen auch, sinnvoller dadurch. Ein Spillover, die Wahrscheinlichkeit eines Krieges sinkt, weil alle miteinander getroffen. Mhm. Der neoliberale Institutionalismus, das war ja dieser Twitter, der noch beschrieben wurde, der Grundprämisse mit dem Realismus teilt, also dass der Staat der zentrale Akteur ist und der nur davon ausgeht, dass eben Regime die Kooperationskosten senken.
Genau. Das ist schon schön beschreiben, aber nicht genau klar, was die Unterschiede sind. Der Funktionalismus, das hat man schon ganz schön gesagt, der geht eben davon aus, wenn etwas nützlich ist, wenn es einen bestimmten Bedarf erfüllt, dann wird es passieren, dann kommt es auch. Ja? Deswegen eben Spillover. Also da erkennen wir irgendwie die Idee, oh, das läuft ja da richtig toll, da haben wir doch hier auch Bedarf und zack, passiert es. Dann werden wir auch da kooperieren, dann wird sich sozusagen das einfach ausbreiten. Das ist Funktionalismus. Ob das jetzt wie Trani ist oder ob das dann schon Haas ist und Neofunktionalismus, das ist die Grundidee. Die neoliberalen Institutionalisten teilen die meisten Prämissen mit dem Realismus, sind hier aber auch noch irgendwie, haben die auch noch was vom Liberalismus. Und was haben die von denen? Die haben den Funktionalismus übernommen. Ja? Also die sagen ja auch, stark kooperieren, weil es dann Bedarf gibt. Aber das kann nicht ausreichen. Die sind schon ein bisschen schlauer. Die sagen, es ist nicht so, dass wo immer Bedarf da ist, dann auch tatsächlich Kooperation zustande kommt. Sondern dann muss eben was dazu kommen. Das war dann, was erinnert sich. Denksdichte, Anzahl der Staaten, also die schauen tatsächlich, was könnten denn politische Probleme sein, die aufkommen? Selbst wenn wir Bedarf haben. Ne? Die Situationsstrukturellen, die gesagt haben, ja, der Bedarf ist da, aber es wird besonders wahrscheinlich zu Kooperationen kommen, wenn das ein schönes Koordinationsproblem ohne Verteidigungsfrage ist. Dann ist es easy. Da gibt es nicht so viele irgendwie Sorge, dass der andere nicht übers Ohr hauen könnte. Wenn es aber ein Kooperationsproblem ist, wo dann auch noch Verteilung betroffen ist, kann man total vergessen, dass da was kommt. Ja? Das ist der Unterschied. Naiver Funktionalismus und das andere ist sozusagen ein qualifizierter Funktionalismus. Ja. So. Welche Möglichkeiten sehen Realisten für Kooperation? Sie machen Sie mich glücklich, indem Sie das wie aus der Pistole geschossen beantworten können. Ja.
Also, kurz gesagt, wenn dann nur in Low Politics. Also, sagen halt, Kooperation ist nur eingeschränkt möglich, ja. Also solange die Sicherheit nicht
gefährdet
ist. Solange die Sicherheit nicht gefährdet ist.
Das ist noch nicht der Punkt. Also ich meine, Sie haben schon recht, das ist eine Entscheidung zwischen Kalten und Luft, ist oh mein Gott, fein. Ja. Super. Theorie der hegemonialen Stabilität, das ist ein Ausruf aus dem Realismus. Ja? Dass wenn es einen Hegemon gibt und der sagt, okay, Institutionen sind in meinem Interesse, dann bringt er auch die Kosten auf, diese Institutionen zustande zu bringen und sorgt dafür, dass die anderen ja auch treu bleiben. Ja? Das Problem, das der Realismus hat, wie sollten wir denn erklären, dass es den IWF und so weiter gibt? Das mussten die auch irgendwie erklären. Also haben sie gesagt, ganz klar, der Hegemon hat ein Interesse daran. Ja? Institutionen an sich haben keine Bedeutung. Kooperation wird terminiert, wenn es gegen die Interessen spricht. Aber wenn der mächtigste Staat sagt, es ist in seinem Interesse, dann bleibt diese Institution, dann wird kooperiert, weil er die Kosten übernimmt. Ja? Hegemoniale Stabilität. Die andere Variante, es gibt noch eine weitere Variante, die hat ja auch was mit dem Machtgleichgewicht zu tun. Das haben sie alle so schön durcheinander gebracht. Aber was war da gemacht? Das ist Grieco. Robert Grieco. Gewinnverteilung hat das überall zu tun. Ja!
Die
machen mich sehr glücklich, ja.
Und die Liberale behaupten, dass Staaten.
Neoliberale.
Ja, auf relative Gewinne auch aus sind. Das stimmt nicht.
Nein. Ja, das gut.
Achso, ja, gut. Also, das, dann geben es die Realisten immer auch gerne. Das ist ja gut, dass die Realisten auch relative Gewinne in Achtung geben und eben die Neoliberalen sagen,
genau. Also Neoliberale, die sagen, die absoluten Gewinne zählen. Was zählt, ist, dass die Akteure etwas davon haben, dass sie kooperieren. Die achten nicht darauf, wie viel die anderen haben. Es geht nur darauf, dass sie auf alle Fälle besser gestellt sind. Das ist das, was sie interessiert. Und die Neorealisten, insbesondere Rückkehr, haben gesagt, so ein Blödsinn, das kann sich Staaten gar nicht leisten. Und das aus zwei Gründen. Das eine ist, wenn Staat anstatt dreimal so mächtig ist wie der andere. Jetzt gehen die eine Kooperation ein und dabei ist dieser viel weniger mächtige Staat, gewinnt viel mehr durch die Kooperation. Und dann wird er ja im Laufe der Zeit mächtiger werden, weil er ja mehr gewinnt. Ja, das Machtungleichgewicht zwischen den beiden wird sinken und an einem gewissen Punkt wird der vormals weniger mächtige Staat mächtiger sein. Das heißt, mein Kooperationspartner jetzt könnte mein Feind in der Zukunft sein. Ich kann doch nicht kooperieren und dabei das Machtgleichgewicht durcheinander bringen. Was ich also tue, ist, dass ich immer berechne, ob die Verteilung der Gewinne aus der Kooperation die ex ante bestehende Machtverhältnis zwischen uns genau gleich ist. Ja? Dementsprechend habe ich schon Vorbereitung verdammt unwahrscheinlich. Das ist ganz schwierig. Ja? Das ist das eine. Das andere ist, das ist schon Walls, Kenneth Walls, der gesagt hat, Kooperation ist so verdammt gefährlich, denn wenn ich mich darauf einlasse, mit dem Staat zu kooperieren und dadurch bestimmte Güter beispielsweise dauerhaft von diesem Staat erhalte, dann produziere ich die selber nicht mehr und wenn es zum Konflikt zwischen uns kommt, hat er mich in der Hand. Ich bin nämlich nicht mehr unabhängig. Ja? Ich meine, das Ziel jedes Realisten ist Autarkie. Das ist natürlich nicht zu erreichen, aber das ist, muss eigentlich sozusagen immer das Ziel sein, nicht abhängig von anderen werden. Denn, denken Sie immer dran, die können Ihnen Tritt geben. Sobald Sie nicht hingucken, ja, an der nächsten Straßenecke warten Sie mit dem Baseballschläger. Das ist die Welt, in der sich Realisten bewegen. Das ist eine wirklich böse Welt. Ja? Deswegen relative Gewinne. Realisten, absolute Gewinne, die Neoliberalen. Und das sind die Antworten, die kommen müssen. Theorie hegemonialer Stabilität und generell sehen Realisten ganz geringe Chancen für Kooperation, ja? Weil sie achten auf relative Gewinne und zweitens, sie achten darauf, dass sie autonom bleiben. Das muss da kommen. Auch eins. Und wir hören nochmal, dass ein bipolares System besonders für bipolare Kooperation gut ist. So, was hatten wir noch? Wie haben sich marxistische Ansätze in die IWF entwickelt?
Also von Lenin, der Marx aufgreift, den imperialistischen Ansatz mit dem Monopolkapitalismus und also darauf ein Aufgriff der kritischen Theorie. Und ja, das wir eben haben, Neo-Imperialismus, also die Hegemonie.
Ja, genau. Sehr schön. Also A, sind haben wir eben die sich sozusagen schön auflisten. Dann sehen wir aber auch, wie sich marxistische Theorien hinbewegen zu tatsächlichen internationalen Institutionen. Das heißt, die klassische Imperialismus-Theorie ankommt, die hat überhaupt nichts mit internationalen Institutionen in irgendeiner Weise am Hut, nicht? Denen ging es ja sozusagen eher darum, auch Kriege zu erklären. Jetzt bewegen sie sich auch auf die internationalen Institutionen zu. Wir sehen auch Aufweichung. Ja, also sozusagen, was bei Lenin noch ganz klar die offen zu sehende Unterdrückung ist, wird dann in der Dependenz ja sozusagen die subtile Unterdrückung. Wir erinnern sich daran, in der Dependenz-Theorie gibt es sozusagen diese Art von Satelliten-Eliten in den Peripherie, in der Semiperipherie. Und in den beiden Neo-Gramscianen ist jetzt schon sozusagen ist sogar Konsens vorhanden. Ja, genau. Hat es noch einer? Warum werden Legitimitätsfragen relevant? In einem Satz. Kommen wir an einen Satz vor. Ich muss mal Roman schreiben. Aber ist okay. Aber warum werden Legitimitätsfragen in den IB relevant? Mann, da habe ich letzte Woche mit dem Mund fusselig geredet. Betreten ist so gut, schon mal. Gut, die Frage wegstellen. Das ist jetzt so einfach. Ja, warum fragen wir uns, wie wir internationale Institutionen legitimieren können? Warum soll das irgendeinen Menschen interessieren? Was ist mit dem passiert, dass wir denken, dass wir die legitimieren müssen, dass wir Teilhabe verlangen? Na? Ja.
Es werden Fragen gestellt, kritisiert beispielsweise die Grants, die Sie erwähnt haben. Mhm.
Aber warum?
Weil es undurchsichtig ist, nicht, man hat keine Teilhabe daran, man kann nicht sehen, wer profitiert, weil ganz genau, es ist zu exklusiv, dann sind die oberen 10.000 gefühlt, die das machen und die Frage ist halt, dürfen so wenige Leute unerkannt über so viele Menschen entscheiden, wenn man global jetzt bei Politiker, also bei
Sehr schön. Und können wir das auf einen Begriff bringen?
Ja, waren internationale Beschlüsse eher von wirtschaftlicher Natur und jetzt im Verhältnis zum Video.
Gut. Und ein Begriff, Herrschaft. Ja? Internationale Institutionen transformieren sich in dem Sinne, dass sie tatsächlich Herrschaft erfordern. Ne? Sie greifen in das alltägliche Leben des Individuums ein. Und damit nehmen sie Herrschaftscharakter an. Und damit verlangen sie auch nach einer Rechtfertigung ihres Handelns, also Herrschaft. Das wäre sozusagen hier in 2-3 Sätzen genau die Antwort gewesen. Also das hat doch sehr gut geklappt, das ist doch schön. Das werden Fragen sein, die vorkommen. Es kann sogar sein, dass eine von diesen Fragen vorkommt. Das habe ich natürlich entschieden. So ein paar Kernbegriffe, die in verschiedenen Theorien aufzutauschen, würde ich mir angucken. Was wie Interdependenz. Das taucht ja nicht erst bei Cohen und Nye auf, das ist schon ganz früh aufgetaucht. Da habe ich auch schon früher darüber geredet. Und wenn ich Sie fragen würde beispielsweise, was ist eigentlich die Definition von Interdependenz und wie verändert sie sich? Wie wird sie verändert in den IB-theoretischen Zugriffen? Dann sollten Sie das vielleicht wissen, nicht wahr? Das wäre ganz schön. Es wird weniger, vielleicht sogar gar keine Multiple-Choice-Fragen geben, es wird mehr offene Fragen geben. Ja? Also das sollten Sie sich eigentlich gefasst machen. Es wird aber Fragen wieder von zwei Kategorien geben. Es wird Reproduktionsfragen geben, die alle sozusagen Wissen abfragen, und es wird Transferfragen geben, wo sie sozusagen gefordert sind, Wissen umzusetzen. Ja, auf diesen beiden Stufen werden wir uns in der Klausur bewegen. Das wird ganz toll. Wir nicht. Haben Sie noch Fragen? Ja. Was gibt es? Nee, es gibt überhaupt auch 50. Also es geht nur die Hälfte, das hatte ich ja von Anfang an gesagt und das nehme ich auch nicht zurück. Dann möchte ich auch ganz gerne noch mit Ihnen, hoffen, kriegen wir Sie rechtzeitig zurück, die Evaluation besprechen und noch ein bisschen hören, was Ihnen gut gefallen hat, was nicht so gut gefallen hat, was ich anders machen soll. Dementsprechend dafür würde ich schon auch ganz gerne Zeit haben. Sonst noch Fragen? Ja. Wir müssen hier nicht alles aufzeichnen, nicht? Weil irgendwas Gerichtsfestes hier sagen. Nein, nein. Ja? Das
Das können Sie machen, aber Sie sollten es natürlich nicht tun, wenn Sie die Strategie verfolgen wollen, erstmal warten, was rauskommt. Im Zweifelsfall belege ich ein anderes Seminar, weil sonst habe ich die natürlich alle ausgefüllt, die sind gestempelt und ans Prüfungsamt weitergeleitet und dann stehen sie dumm da. Zurücknehmen können Sie die vermutlich nicht. Wobei ich nicht weiß, das wäre eine Frage fürs Prüfungsamt, dass Sie einfach fragen, ich möchte aber jetzt gerne eine Note von einem anderen IB-Seminar einbringen. Ja? Sonst noch Fragen? Ja.
Was ist mit den Teilnahmescheinen? Sollen die auch abgeben und dann?
Ja, die Teilnehmerscheine geben Sie auch einfach ab.
Also, dann ist Ihnen auch egal, einfach.
Ja, dann ist mir egal. Die sollten halt dran denken, ne? Mir ist das Schnuppe, ich brauche die ja nicht. Ja, nein, geben Sie einfach ab, ich fülle sie auf und einen Tag später ungefähr können Sie sie abholen. Dann ist es dran.
Ja. Wie war die
Unterteilung
zwischen
dem Mütter, der Note und der Abschluss? 30-50, glaube ich. 30-50 müsste hinkommen. Ja? 30, 50 und 20 ist einfach die aktuelle Teilnahme. Und bitte fragen Sie mich nicht wieder, ob ich den Punkt aufziehe, wenn Sie zweimal nicht da waren. Tue ich nicht. Was noch? Ja.
Wir fragen ja eigentlich, erst wenn wir dann 16 Jahre
was wir machen werden beim nächsten Mal, ist, dass wir die Matrikelnummern mit abfragen werden. Sie tragen Ihre Matrikelnummer oben ein, dann kann ich das auf WebCT einstellen. Ja? Ich kann es nur nicht machen, wenn ich nur Ihre Klarnamen habe. Weil das natürlich sozusagen datenschutzrechtlich nicht funktioniert. Aber wenn ich die Matrikelnummern habe, dann kann ich das. Ja?
Von allen WebCT-Kursteilnehmern haben Sie die Matrikelnummern?
Ja, aber bitte, tun Sie mir bitte, bitte den Gefallen, weil wir haben keine Ahnung, was für ein scheußliches Programm WebCT oder auch OLAT ist. Wenn man da versucht, Listen rauszugenerieren, das ist. Oh, bitte nicht. Also seien Sie lieb und tippen Sie wirklich lieber nochmal ab. Es ist einfacher, es geht schneller. Sonst noch was? Gut, dann würde ich sagen, schicke ich Sie alle vom Jahrhundertsturm hier raus, damit Sie definitiv was vom Regen abbekommen.